Das Predigtthema von heute heisst «Die stabile Grundlage tiefer Freude». Und ich muss euch etwas einfach voraus bekennen, loswerden. Das kann ich nicht richtig predigen. Nachdem ich nämlich selber das Thema unter anderem vorgeschlagen habe vor einigen Wochen und das mit dem Stefan Kim besprochen, wir haben das zusammen festgelegt, das machen wir so, das Thema von heute, muss ich euch ganz ehrlich sagen, im Nachhinein bin ich verschrocken über meinen eigenen Mut oder vielleicht auch über meinen Leichtsinn. In Bezug auf das Thema, mir ist nämlich in den Sinn gekommen, wie es bei uns öppen am Familientisch tönt. Wir haben 5 Kinder, die wohnen alle noch daheim, sind fast alle schon erwachsen und 3 von unseren Kindern, die machen eine pädagogische Ausbildung. 2 sind fast fertig und jemand fängt jetzt dann gerade an, Lehrer, Kindergärtnerin und entsprechend intensiv und entsprechend tönt es bei uns am Familientisch. Da werden nämlich oft menschliche Verhaltensweisen analysiert und kommentiert von verschiedensten Leuten. Und ab und zu, wie könnte es an, sie kommt auch der Vater ins Visier. Und wir sind in der Familie, ist ungefiltert. Und darum sage ich euch ganz offen, in Bezug auf das Thema Freude, da schneide ich oft nicht so gut ab am Familientisch. Ich höre immer wieder, Papi, du sollst einfach mehr Emotionen zeigen. Du sollst mehr Freude zeigen. Wir wollen auch, dass du ein bisschen mehr ausrufst. Einfach Emotionen, mehr. Ich habe zum Beispiel meiner ältesten Tochter 2-3 Fußballspiele an der Europameisterschaft geschaut. Und plötzlich sagt sie, Papi, ich weiß nicht, wie du das kannst, so ruhig. Komm, zeig dir ein bisschen Emotionen. Und ich wehre mich natürlich, lese nicht ganz untergehen, und sage, wenn ich rumschreie, dann kann ich nicht genau das Spiel schauen. Ich tue gerne Taktik und strategische Vorgehen vom Fußballspiel beobachten. Ich kann nicht beides. Aber ich höre immer wieder, Papi, mehr Emotionen, zeig mehr Freude. Du kannst auch mal ausrufen, du bist zu sachlich, du bist zu sehr ein Realo. Papi, du unterdrückst deine Emotionen, haben sie herausgefunden in ihrer psychologischen Studie. Du bist einfach zu ruhig. Und ich wehre mich dann schon, ich sage einmal zur Verteidigung, also einer muss am Tisch noch ruhig sein. Also sonst, wenn ich auch noch ausflippe, dann kommt alles aus der Fuge. Also ihr versteht vielleicht ein bisschen, ich bin erschrocken an meinem eigenen Vorschlag. Thema Freude. Ich muss euch ehrlich bekennen, ich bin vielleicht nicht ganz der ideale Typ, um über Freude zu reden. Ich bin wirklich ein Mensch, der weniger so in momentanen Emotionen kann schwelgen und mich da hingeben, obwohl das auch ganz eine schöne und eine besondere Gabe ist von Gott. Menschen, die ihre momentane Freude einfach so ganz spontan ausdrücken können. Also ich empfinde das sehr wohltuend bei anderen. Und das ist auch für die Gemeinde wohltuend. Wir haben bei uns in der Gemeinde, in Thayingen, siehst du, ich bin schon bei euch daheim, in Thayingen haben wir einen Mann, der heisst Gerd. Und leider ist er letztem Herbst, sie sind gerade in der Ferien gewesen, völlig überraschend gestorben. Der Gerd, ich traue jetzt noch um ihn. Das Morgengessen in der Ferien mit seiner Frau, typisch nach seiner Art, gesagt, hey, ist das ein feines Morgen? Und klappt tödlich zusammen. Der Gerd, das war so eine Frohnatur. Der hat oft auch Einleitung gemacht im Gottesdienst. Ich kann euch sagen, wenn der Gerd Einleitung gemacht hat, schon während er vorne auf die Bühne gelaufen ist, hat gemeint, schon ihre Maulwinkel bis hinter die Tore gezogen. Ich auch. Und kaum hat er ein paar Sätze gesagt, es war immer eine riesige Heiterkeit in der Gemeinde. Ich habe das enorm geschätzt. Natürlich hätte Gerd auch manches dürfen sagen, was andere nie hätten dürfen sagen. Eben weil er so eine Frohnatur war. Bei anderen hätte er mal, wenn es gleich gesagt wurde, wäre gesagt, also da geht denn gar nicht in einem Gottesdienst. Aber bei ihm hat man gesagt, ist halt der Gerd. Seine Frohnatur. So etwas Wohltuend auf der Gemeinde. Dann, als ich aber unser Thema ein bisschen näher studiert habe und mich vorbereitet habe, bin ich doch ein bisschen entlastet worden. Das Thema heisst ja nicht nur einfach Freude, sondern das Thema heisst die stabile Grundlage von tiefer Freude. In einer Zeitschrift hat man können lesen vor einiger Zeit, ich lese ein paar Sätze vor, Sitcoms am Fernsehen, Comedy am Radio, Ulk und Klamauk im Film, Comic in der Zeitung, noch nie in der Geschichte der Menschheit ist der Angriff auf unsere Lachmuskeln so konsequent vorgetragen worden wie heute, trotz Terror und viel Not. Folge des humoristischen Speerfeuers aus allen medialen Rohren ist eine neue Spaßgesellschaft. Einerseits so viel Not, wir haben es gehört in der Einleitung, auf der anderen Seite ist unsere Gesellschaft prägt, oder man könnte sagen, wir leben in einer Spaßgesellschaft. Und das heisst, in dieser Spaßgesellschaft gilt, wer immer gut drauf ist, wenigstens nach aussen. Ich sage es jetzt pädagogisch, was ich von meinen Kindern gelernt habe. Die reden ja im Verhalten von Kindern von der vorderen Bühne und von der hinteren Bühne. Was ist die vordere Bühne und was ist die hintere Bühne? Aber in unserer Spaßgesellschaft gilt, wer immer gut drauf ist, zumindest auf der vorderen Bühne, das kommt an. Wer immer gut drauf ist, und das zur Schau stellt, das, der gilt als cool. Ein Beispiel, kürzlich war eine Kollegin von unserer jüngsten Tochter die Hause und ich weiss, die junge Frau, die hat tonnenweise Probleme in ihrem Leben. Und als sie mich sieht, setzt sie so ein perfektes Zahnpasta-Lächeln auf und fragt mich ganz aufgestellt, Matthias, wie geht's da? Und ich habe dann so aus dem Reflex heraus reagiert, also ich sage nicht, dass das vom Heiligen Geist war, wie ich reagiert habe, vielleicht hat es mich auch ein bisschen genervt. Ich habe nämlich das Spiel mitgespielt und habe gesagt, mir geht es super, ich habe alles im Griff, alles im grünen Bereich und wie geht es dir? Und sie sagt wieder so auf, ja, alles im Griff, mir geht es blendend. Unsere Gesellschaft, eine Ferienanimatorin, die vom Reisebüro angestellt war in Griechenland und in anderen Ländern, um die Ferienleute zu unterhalten, hat mir erzählt, sie hat trotz allem, was sie immer musste, lustig sein und fröhlich sein nach aussen, ist sie in einer riesen Lebenskrise gewesen. Und einmal hat sie einfach während so einer Animation ihre Tränen nicht können zurückhalten. Was ist passiert? Ist er gerade gekündigt worden. Ist er auf der Stelle gekündigt worden. Und darum, wir leben in einer Gesellschaft, wo es so viel Scheinfreude gibt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo so viel Schein aufgestellt sein, vorgaukelt wird. Und wie froh sind wir, und das hat mich so richtig froh gemacht in der Vorbereitung, wie froh sind wir, dass das Evangelium unseren Weg eröffnet, und zwar für alle, zu einer stabilen Grundlage von tiefer Freude. Sondern eine stabile Grundlage von Freude, eben nicht nur auf der vorderen Bühne, ich noch mal pädagogisch darf sagen, was ich gerade gelernt habe von meinen Kindern, sondern auch auf der hinteren Bühne verankert ist. Und die ist letztendlich entscheidend in unserem Leben. Das kann auch entlasten. Ich habe immer wieder Christen kennengelernt, die eben vom Typ her, von ihrer Art, vielleicht eher so ein bisschen ernster veranlagt sind. Wie sie mir gesagt haben, ich leide eigentlich darunter. Ich habe Freude am Christsein nicht einfach so nach aussen zeigen. Ich habe es schon mehr probiert, aber das wirkt künstlich. Aber das ist ja letztendlich auch nicht entscheidend, was auf der vorderen Bühne abgeht. Natürlich ist es schön, wenn das auch stimmt, wenn man das kann. Aber entscheidend ist, und wie froh sind wir, ich sage es nochmal, dass das Evangelium unseren Weg eröffnet zu einer stabilen Grundlage von tiefer Freude. Und das werden wir jetzt lesen miteinander im Philipper 4. Das sind ja bekannte Verse. Ich denke, das passt ja auch zur Ferien. Philipper 4, Verse 4 bis 7, wo uns das beschrieben ist. Und da heißt es, freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Der Herr ist nahe. Zeitlich und rühmlich. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit dem Herrn verbunden seid. Der Text fängt da mit dem Wort: Freut euch, was immer geschieht. Und jetzt kommt es, warum ihr uns dürft und sollt freuen. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. So, dass die neue Genfer Übersetzung übersetzen. Und im Griechischen sind es eigentlich nur zwei Wörter. Freut euch darüber, dass ihr en Kyria, das heisst im Herrn seid. Und Bibelkenner unter uns wissen, dass die Formulierung en Kyria oder en Christo, in Christus oder im Herrn, die finden wir fast 200 Mal in der Bibel. Und je älter ich werde und je länger ich im Glauben bin, denke ich, das ist wahrscheinlich die grösste Entdeckung, die man als Christ machen kann. Wenn man etwas von dem anfängt zu entdecken, was das heisst, in Christus sein. Und der Paulus sagt uns heute Morgen: Freut euch darüber, dass ihr in Christus dürft sein. Ich glaube, das ist die grösste Entdeckung, die man machen kann im Evangelium. Das anfangen zu erahnen, ganz können wir es ja wie auch schon nicht entdecken, was das wirklich beinhaltet und heisst, ich darf in Christus sein. Paulus redet an einem anderen Ort von einem Geheimnis, von dem in Christus sein. Ja, was ist ein Geheimnis? Ein Geheimnis kann man im Gegensatz zu einem Rätsel nicht einfach lösen. Bei einem Rätsel kann man knobeln und irgendwann findet man die Lösung. Bei einem Geheimnis geht das nicht. Wenn wir Geheimnis kommen, kommen wir nur auf den Kern, auf die Wort, wenn uns das offenbart wird. Und der Hans-Peter Reuer hat einmal gesagt, mit dem in Christus oder im Herrn, in Kyrio, ist es wie mit einer geheimnisvollen Frau. Nur, wenn wir uns einlösen auf eine geheimnisvolle Frau, wenn wir sie heiraten, wenn ich das gemacht habe vor 25 Jahren und ihr viele auch, nur dann offenbart sie ihr Geheimnis. Und genau gleich ist es mit Jesus. Und auch mit seiner Freude. Und trotzdem ist jede Ehe auf dieser Erde immer eine Beziehung mit Beschränkungen. Ich habe das symbolisch jetzt auch für unsere Ehe gebracht, das Bild da. Wir sind da schon etwas älter. Jede Ehe ist immer eine Beziehung mit Beschränkungen. Ich brauche jetzt noch mal ein Beispiel von mir und der Monika. Wir sind in diesem Jahr jetzt gerade 25 Jahre verheiratet und ich wage zu behaupten, in diesen 25 Jahren, da sind wir jetzt recht eng verbunden worden miteinander. Wir haben ja manches zusammen erlebt. Höhen und Tiefs. Und das hat uns zusammengeschweißt. Und trotzdem, unsere Beziehung ist eine begrenzte Beziehung geblieben. Und sie wird es immer bleiben. Es ist im Bild ausgedrückt, eine Beziehung immer nebeneinander. Wir stehen in der Ehe immer nebeneinander. Auch wenn wir ganz eng gekommen sind einander. Das heisst mit anderen Worten, ich kann nie ganz Monika verstehen. Ich kann mich nie 100% in sie hineinversetzen. Und darum haben wir auch nach 25 Jahren immer wieder einmal Meinungsverschiedenheiten. Manchmal gibt es sogar ein Rechtsgewitter, gell Monika? Wir müssen doch nicht vorspielen, es ist ja so, sonst würden sie ja Kinder ausbringen, wenn sie nachfragen. Es bleibt eine begrenzte Beziehung, wir sind nebeneinander. Und darum sagt Monika mir manchmal nach langen Diskussionen: Du kannst mich einfach nicht ganz richtig verstehen. Stimmt. Das werde ich nie können. Monika, will ich ganz richtig verstehen. Eine Frau bleibt für uns Männer immer letztendlich ein Rätsel. Und umgekehrt natürlich auch. Weil es ist eine Beziehung nebeneinander. Was will ich da damit sagen? Dieses in Christus sein ist eben mehr als eine Ehebeziehung. Viel mehr. Das schaffen wir nie. In unserem Leben, in einer Ehe. Wir dürfen in ihm sein. Ich habe so versucht, gestern noch mit grafisch darzustellen, ist nicht perfekt, aber wir verstehen es viel. Er in mir und ich in ihm. Das haben wir in der Ehe nie. Das ist die engste Beziehung, die es gibt. Es gibt keine engere Beziehung. Er in mir und ich in ihm. Kein Mensch kann uns so nah sein, wie uns Jesus ist. Und doch gibt es in unserem deutschen Sprachgebrauch eine Ausnahme. Sonst sagen wir ja eben, ich bin mit der Monika verheiratet. Also wir sagen nie, ich bin in Monika verheiratet, weil das nicht geht. Aber das «in» finden wir doch einmal im Sprachgebrauch, in unserem deutschen Sprachgebrauch, in Beziehung auf eine andere Person, nämlich dann, wo jemand sagt, ich bin in, ja, in die Frau oder was ist, verliebt. Genau dort haben wir genau den Ausdruck von «in». Er ist in sie verliebt. Und die Formulierung, die Ausnahme unserer deutschen Formulierung mit dem «in», das kann uns auch Verständnishilfe sein für die Jesus-Beziehung. Eine Verständnishilfe sein auch von dieser Freude, die wir in dieser Jesus-Beziehung können und erleben. Wenn er nämlich in sie verliebt ist, was ist das Beste, was ein Geliebte machen kann? Ich mache ein Beispiel. Seit einigen Monaten kommt ein Ehepaar bei uns in die Gemeinde. Sie sitzen meistens zuvorderst völlig konzentriert. Nach dem zweiten Gottesdienst bleiben sie zurück, wo wir zum Gebet eingeladen haben und haben gesagt, sie wollen sich bekehren. Interessant, die Person, die das Gebet geleitet hat, ist dann gesagt, ja, es geht ein bisschen gar schnell. Ich glaube, wir warten noch ein bisschen. Nach etwa dem fünften Gottesdienst kommen sie wiederführen, zum sagen, wir wollen uns bekehren. Und sie haben das dann gemacht. Und jetzt haben wir ein Taufseminar gehabt diese Woche, da haben sie sich auch angemeldet. Und ich habe versucht zu erklären, so gut ich konnte, was das heisst, wie der Taufe es mir ausdrückt, mit Christus gestorben, mit Christus wieder auferstanden zu einem neuen Leben. Und die Frau war nicht so einverstanden mit mir, sie war recht hartnäckig. Die hat mir immer wieder gesagt, mehr als einmal, Jesus sei doch, gehe hin und sündige nicht mehr. Das ist doch das Wichtigste. Ich muss mich doch möglichst anstrengen, mit ganzer Kraft, dass ich Jesus gehorsam bin, dass ich nicht mehr sündige. Und jetzt habe ich noch ein Mail bekommen. Ich habe gestern das noch beantwortet, bevor ich heimgegangen bin. Ich habe gesagt, du darfst das machen, du darfst das machen. Alle Energie, alle Ernsthaftigkeit. Und dann hat er gesagt, wo das landen wird, nämlich im Römer 7. Dann hat er das gerade im Mail nicht da. Dort steht nämlich das, was ich... Das Gute, das ich tun will, mit ganzer Kraft und mit allem Ernst, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich mit ganzer Kraft und Energie nicht tun will, das tue ich. Und wie heißt es am Schluss? Irgendwann kommt einmal Kapitulation. Ich hoffe, dass Bieren auch kommt, oder Paulus dann schreibt, ich elender Mensch, ich habe mit aller Kraft versucht, gegen die Sünde mich zu wehren. Ich habe es versucht, gehe hin und sündige nicht mehr, aber irgendwann muss ich sagen, ich habe es nicht. Und dann sind wir ja parat, wer die Bibel ein bisschen kennt, von Römer 7, dann zu wechseln mit Vollgas in Römer 8 hinein. Und jetzt komme ich zurück zu meiner Frage. Wenn er in sie verliebt ist, was ist das Beste, was die Geliebte machen kann? Was ist das Allerbeste, was ich machen kann? Ist doch ganz einfach. Und gleich ist es mit Jesus, wenn sie täglich die Liebe von ihrem Liebhaber geniessen tut. Das ist doch das Beste. So wird und bleibt ihr Liebesdank immer wieder neu gefüllt. Das gibt ihr Kraft und Energie. Und so wird ihr Leben gefüllt mit dem Schönsten, was es gibt, nämlich mit vollkommener Annahme. Und genau um das geht es beim Wechsel von Römer 7 und Römer 8. Ich elender Mensch, wer kann mich erlösen? Nachher kommt es in Römer 8 hin, was heisst, es gibt keine Verdammnis für die, die, jetzt kommt wieder, in Christus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht, jetzt kommt wieder der Begriff, in Christus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und darum sagt der Apostel Paulus, da freut euch, was immer auch passiert, freut euch darüber, dass ihr in Christus seid. Und wenn wir uns das immer wieder neu bewusst machen, ist es möglich, dass die tiefe Freude da ist. Dass die tiefe Freude bleibt, auch wenn es stürmt in unserem Leben. Auch wenn Fetzen fliegen. So ist der Paulus sagt, freut euch, was immer auch geschieht. Das Beispiel zur Vertiefung. Wir hatten kürzlich einen Männerabend gehabt, da haben wir zwei auswärtige Referenten eingeladen. Es ist darum gegangen, Beruf, Familie, Ehe und Gemeinde miteinander zu verbinden. Wir haben extra Männer eingeladen, die beruflich tätig sind, die in der Gemeindeleitung sind, die kleine Kinder haben und ein Mann, der schon erwachsene Kinder haben. Um einfach ein bisschen erzählen. Der eine ist ein Architekt, ich kenne den schon lange, vom Kanton Bern. Ein bescheidener Mann, ein Mann, der so viel Ruhe ausstrahlt, habe ich immer gestaunt, aber extrem Erfolg ist im Beruf. Und sich voll in der Gemeinde engagiert. Wie bringt er das zusammen? Er sagt uns im kurzen Referat, er sagt, wir Christen, wir haben ein grosses Privileg. Unser Selbstwert als Mensch ist nicht ausschließlich abhängig, was man leistet im Beruf. Oder was man erreicht in der Freizeit oder im Sport. Oder ob die Ferien gelingen. Dann hat er das ausgeführt, wenn nämlich unser Selbstwert von dem bestimmt ist, ob ich Erfolg habe im Beruf. Oder auch in der Freizeit, im Sport. Was passiert, wenn der Erfolg nicht da ist? Wenn man Erfolg hat, fühlt man sich gut. Wenn man Ziele erreicht, fühlt man sich gut. Und wenn man Misserfolg hat, dann zieht es uns den Boden unter den Füßen, auch in Bezug auf den Selbstwert. Manchmal sogar, wenn man in der Ferien ist und es regnet. Ja, da können die Reisebüro eine Story erzählen, was dem passiert, wie Leute aggressiv werden. Jetzt haben wir uns doch gefreut auf die Ferien und jetzt regnet es. Ich war mal in Griechenland, da hat der Reiseleiter, der es angefangen hat zu regnen, hat gemerkt, er hat richtig Angst vor den Kunden. Er hat am Morgen schon gesagt, es gibt im Fall nur gutes Wetter. Wir sind vorgekommen, können wir nicht gurgeln. Ich habe ja nichts dafür. Weil der Selbstwert, das ist alles weg. Total, man ist am Boden, jetzt regnet es und wir haben uns so Sonne gewünscht. Und er sagt, der Architekt, das Privileg ist, unser Selbstwert ist auf einer stabileren Grundlage. Nämlich die Schuld ist uns vergeben. Durch Christus. Gott ist mit mir zufrieden. Durch Christus. Und dazu kommt noch eine grossartige Zukunftsaussicht. Durch Christen. Mit anderen Worten hat er gesagt, unser Selbstwert, und damit verbunden ist ja auch unsere Lebensfreude von einem Christ, ist nicht primär abhängig von unserer Leistung. Auch nicht von dem, gehe hin, sündige nicht mehr, ob ich jetzt das voll erfüllen oder nicht erfüllen. Auch nicht von irgendwelchem Erfolg, auch nicht von äußeren Umständen. Natürlich, äußere Umstände haben ja immer einen Einfluss auf unsere Befindlichkeit. Aber unser Selbstwert, und das ist das Geniale, ist primär da drin begründet, was Jesus für uns da hat. Und was er ist für uns. Und was er noch heute tut für uns. Und wir dürfen das geniessen. Und es hat mich so bewegt, der Architekt, der junge, erfolgreiche Architekt, sagt, mein Selbstwert ist nicht in meinem Erfolg. Er hätte noch die Firma erweitern können. Er hat gesagt, nein, ich habe andere Priorität. Ich will Zeit haben für das Reich Gottes. Mein Selbstwert ist in Jesus. Und dann hat er etwas Schönes gesagt, weil wir mit Jesus jetzt dürfen auf der Ehrenrunde sein. Ja, dann müssen wir nachdenken. Unser Leben ist ein Leben mit Jesus auf der Ehrenrunde. Stimmt das? Das stimmt. Paulus sagt, dass Jesus uns mitnimmt in seinem Triumphzug. Nicht die Leistung zählt, die ist vollbracht durch Jesus Christus. Die Ehrenrunde im Fußball, wenn sie gewonnen haben, dann haben sie auch Ehrenrunde gemacht. Das ist nach dem Schlusspfiff. Jetzt gilt nicht mehr die Leistung. Jetzt dürfen wir das feiern, was vollbracht ist, was Jesus für uns vollbracht hat. Und wir sind dort mit reingenommen. Drum freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. In ihm und mit ihm sind wir auch besser ausgerüstet, um die Wellen von den Höhen und Tiefen von unserem Leben, das wir alle erleben, auch zu bewältigen. Ich bin in Bezug auf die Predigt von heute Morgen auch gebeten worden, ob ich so eine Predigt, wie sagen die da, Predigtzettel, glaube ich, mache mit ein paar Fragen für die Hauskreise. Und ich habe da zwei Fragen dazu aufgeschrieben. Die erste Frage lautet: Warum reagiere ich in gewissen Situationen so stark emotional? Könnten diese Regungen mit meinem Selbstwert zusammenhängen? Für mich ist das schon oft auch eine Hilfe gewesen, wenn ich mich an etwas so aufrege. Frage: Ja, warum musst du dich so aufregen? Warum bist du so empfindlich? Hat das damit zu tun, dass jemand deinen Selbstwert angreift? Oder dass durch eine gewisse Situation jetzt plötzlich dein Selbstwert zu wanken kommt? Und mich wieder neu zu fragen: Ja, wo ist denn mein Selbstwert letztendlich begründet? Mir hat das schon oft geholfen. Also ich merkte, ich habe meine Prioritäten verschoben. Oder dann auch die zweite Frage, die dort steht: Wie kann ich meinen Selbstwert in Christus festigen? Und ich habe noch einige Bibelstellen dazu geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, das war jetzt Ramadan und da gibt es ja ein Heft, 30 Tage für die islamische Welt. Da war eine Geschichte drin, am 13. Juni, die hat mich enorm bewegt. Von einer jungen ägyptischen Frau, die neugierig war, die offen war und sie kommt in Kontakt mit Christen aus dem Ausland. Und sie hat ihr Leben beobachtet und sie wird auch gläubig. Sie erzählt das voller Begeisterung ihrer Mutter. Und ihre Mutter droht ihr mit dem Tod, wenn sie gläubig ist und will die Religion wechseln. Sie flüchtet, sie findet in einem Hotel Arbeit und ihr Chef erpresst sie. Er sagt: Entweder sexuelle Gefälligkeiten oder ich mache deine Bekehrung öffentlich. Sie muss nochmal flüchten, wird dann von der Polizei gestellt. Und die Polizei will vor allem wissen, wer sind die Leute, durch die du zum christlichen Glauben gefunden hast. Und jetzt lese ich es wörtlich vor, zu hören. Das ist etwas von diesem Thema, bei dieser Frau. Es hat mich so bewegt. Eine Mitarbeiterin ließ diese junge Frau, die für ihren Glauben so teuer bezahlt hat, begeistert die Worte Jesu vor. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, sie werden euch vor Gerichte bringen. Dann heißt es weiter: Denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Amal, so heißt die junge Frau, lächelt. Er wusste es, ruft sie. Jesus wusste es. Das genügt dir. Jesus ist hier drin, meint sie mit dem Finger auf ihr Herz zeigend. Er wird mich nie verlassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Das beschämt mich. So grosse Not und doch so tiefe Freude. Und es ist aber nicht nur Beschämung, sondern für mich ist es Ermutigung pur, das auch immer wieder bewusst zu machen. Er wohnt da in mir drin. Das ist der Grund von tiefer und stabiler Freude. Ein weiterer starker Pfeiler von dieser stabilen Freude wird uns noch weiter in diesem Text zeigen, nämlich im Vers 6. Wir sind noch da vorne. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, da wird uns gesagt, durch Bitten und Flehen, umwickelt mit Dankbarkeit, wird die Freude, die man in Christus findet, noch vertieft. Wir sehen es dann nachher noch, nämlich vertieft mit Frieden. Interessanter Gedanke. Durch Bitten wird die Freude in Christus noch vertieft. Warum durch Bitten? Wenn wir bitten, dann zeigen wir ja unsere Abhängigkeit von Jesus. Dann sagen wir zu Jesus, wenn wir bitten: Jesus, du verfügst über alle Möglichkeiten und alle Unmöglichkeiten. Wenn wir bitten, sagen wir ja eigentlich nichts anderes: Jesus, ich gebe auch das an dich ab, die ich nicht lösen kann, die ich nicht im Griff habe. Durch Bitte sagen wir ja eigentlich nichts anderes, Jesus, ich vertraue dir. Dass das, was ich dir jetzt gesagt habe, was ich dir jetzt anvertraut habe, dass du dich darum kümmerst. Bitte hat mit Vertrauen zu tun. Machen wir ja in unserem Alltagsleben auch so. Wir bitten doch nur von diesen Menschen etwas, wo wir auch vertrauen, dass sie uns das geben, wo wir bitten. Ich mache ein einfaches Beispiel. Ich bin nicht so handwerklich begabt, aber wir haben durch die Familie bedingt und wir wohnen noch am Berg immer wieder mal kaputte Velo. Das ist schon ein Problem für mich. Aber wir haben einen in der Gemeinde, der nimmt man UP. Der ist auch gut beim Veloflicken. Und wenn ich kaputtes Velo habe und nicht weiter weiss, lüte ich doch nicht dem Bundesrat Didier Burkhalter an. Ja, der kann vielleicht auch gut Veloflicken, ich weiss es nicht. Aber warum lüte ich dem nicht an? Will ich nicht glauben, dass er es macht? Natürlich, er ist weit weg. Sondern ich frage den, ich bitte den, den ich auch hoffen kann, den ich glauben kann, darauf vertrauen, er macht es auch. Das ist unser UP. Und so machen wir das ja eigentlich beim Bitten. Ich gebe dir das ab, was mir zu schwer ist, was ich nicht lösen kann. Ich vertraue dir. Und trotzdem, nachdem wir oft unsere Bitten haben, also das schon erlebt, wenn wir unsere Bitten abgeschickt haben, versuchen wir oft das, was wir erbeten haben, krampfhaft selber zu verändern. Wir suchen Menschen zu verändern, wir suchen Situationen zu verändern und sind frustriert, dass es nicht gelingt. Und irgendwann gehen wir auf, kapitulieren wir mit Seufzen und sagen dann noch so fromm, da hilft nur noch beten. Und ich glaube, dass Gott uns oft genau an dem Punkt möchte haben, dass wir einmal sagen, da hilft nur noch beten. Wie viel Arbeit hat Gott oft, bis wir an diesen Punkt kommen? Wir bitten zwar, und nachher funken wir Jesus die ganze Zeit rein, wir lassen ihn ja gar nicht machen. Vielleicht kann er darum manchmal unsere Bitten auch nicht erhören. Weil wir ihm immer wieder drin funken. Wir sagen, wir überlassen es dir, aber überlassen es ihm doch nicht. Ich denke, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo das sehr naheliegend ist, vielleicht auch mit Kindern, die langsam erwachsen werden. Und jetzt entwickeln sie sich nicht ganz so, wie wir das gehofft haben. Und jetzt bitten wir Jesus, dass er das tut, die Korrektur. Und gleichzeitig sind wir immer ein bisschen, du solltest und hast schon überlegt. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe mich da schon oft ertappt. Bitte heisst abgeben. Und das Geniale und das Erfreuliche ist, das haben wir da in diesem Text so schön herauskristallisiert. Ich habe das so viel schon gelesen, habe das noch gar nicht entdeckt. In dieser Art und Weise. Wenn wir bitten, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott an der Arbeit ist, dass er wirkt. Und darum heisst das, dass unsere Bitte, sogar das Flehen, das ist noch intensiver, wir immer auch mit Dankbarkeit sollen umwickeln. Ja, für was sollen wir denn danken? Ganz einfach, dass er schon an der Arbeit ist. Dass er wirkt. Mir hat kürzlich ein langjähriger Christ erzählt, dass er es oft so macht, wenn er am Abend im Bett ist, tut er nochmal den Tag überdenken und dann sagt er, Jesus, es sind da ungelöste Sachen, es gibt Sachen, die noch nicht geklärt sind, es sind Sachen, die noch anstehen, aber jetzt übergebe ich dir das. Und dann sage ich immer noch, danke Jesus, dass jetzt, wenn ich schlafen darf, dass du weiter an der Arbeit bist. Während ich im Schlaf, dass du weiter an einer Lösung am Arbeiten bist für all diese Sachen. Gute Nacht, Jesus. Amen. Es hat mich bewegt und ich habe das auch angefangen bei mir. Es funktioniert. Ich habe gemerkt, dass ich sogar schneller einschlafe. Es gibt Sachen. Ich weiß nicht, wie ihr einschlaft. Ich brauche manchmal einen Moment. Es dreht so, was nicht gelöst ist. Danke, Jesus, ich übergebe es dir. Und danke, du bist währenddem ich schlafe und ja gar nichts machen kann, bist du an einer Lösung am Arbeiten dran. Und so dürfen wir erleben, dass immer wieder neu und real, Vertiefung vor dieser Freude durch Frieden erreicht wird. So steht es auch gerade jetzt noch in dem letzten Vers von unserem Text, im Vers 7. Ich glaube, er sollte da sein. Ich bin da noch ein bisschen hinten drin. Ja, da haben wir es. Unsere Freude in Christus wird durch dankbares Bitten noch vertieft. Und so steht es auch im Vers 7. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch im Innersten bewahren. Euch, und jetzt kommt es wieder, wie es angefangen hat, die ihr in Christus seid. Das dürfen wir immer wieder erleben. Und bei diesem Frieden wird betont, dass er all unser Verstehen überstrahlt. Das heisst, wie Gott jetzt die Bitten erhört, wenn er sie erhört, über und ob er sie überhaupt erhört. Der Frieden überstrahlt alles. Und Frieden heisst ja auch Freude. Das ist ja eng miteinander verbunden. Kinder können nie alles verstehen, was der Vater tut. Ist ja nicht nötig. Aber Kinder wissen, er hat es im Griff. Kinder wissen, so wie es der Vater macht, ist es richtig. Kinder wissen, der Vater verpasst nie einen Termin. Aber ich sage es nochmal, Kinder können nie alles wissen, nie alles verstehen. Darum auch der Gedanke, der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen ausreicht. Kinder können nie alles verstehen, was der Vater tut. Aber Kinder, das Entscheidende, sind geborgen in der Liebe vom Vater. Im Frieden vom Vater. Was ist wichtiger? Was ist wertvoller? Wir haben ja so eine Tendenz, wir wollen immer alles verstehen, sind ganz unruhig, bis wir es verstehen können und alles einordnen. Was Gott tut und wie er es tut und wenn er es tut und ob er es tut. Was ist uns wichtiger, alles zu verstehen oder den Frieden immer wieder neu zu erleben? Was ist uns wichtiger? Was hilft uns mehr? Der Frieden. Darf ich es nochmal lesen? Das ist ein bekannter Vers. Mir ist das so eingefahren, auch in meiner Lebenssituation, der ganz neu. Der simple Text. Wenn man bittet und fleht und das einpackt, das ist der Vers vorher, in Dankbarkeit. Und danke tun wir, sagen du, danke, dass du unterwegs bist mit deiner Hilfe. Danke, dass du eingriffst. Danke, dass du das Anliegen ernst nimmst und auch behandelst. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr in Christus seid. Ich möchte abschließen und das zusammenfassen mit einem Zitat von einer erfahrenen und auch bekannten Frau, die das einmal so formuliert hat. Das Gleiche, sie hat gesagt, Jesus, ich vertraue dir. Und wenn ich das Erbetene haben soll, wo ich dich darum gebeten habe, wirst du es mir zur rechten Zeit geben, vertraue. Doch bis dahin werde ich glücklich sein oder zufrieden sein, denn ich lebe ja für dich, das ist mein Selbstwert. Nicht Selbstwert ist in der Erhörung von meinen Wünschen, sondern mein Selbstwert ist darin, denn ich lebe ja für dich in dieser Welt. Ich darf ja in Christus sein und darüber freue ich mich. Amen.